mit Jörn Dück in der folgenden vorherigen Bibelbetrachtung bis Ende Kapitel 4 gekommen. Und der heutige Text ist im Kapitel 5, Verse 1 bis 10. Ich denke, ich lese erst den vollen Text, damit wir den vollen Überblick haben über diesen Abschnitt, und dann werden wir uns den einzelnen Themen, die angesprochen werden, in diesem Text zuwenden. Hebräerbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 10. Denn jeder hohe Priester wird aus der Reihe von Menschen genommen und wird für Menschen bestellt in den Sachen, die Gott betreffen, damit er darbringe beides, Gaben und Opfer für Sünden. Als einer, der in rechtem Maße Nachsicht zu haben vermag, mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit angetan und behaftet ist. Und wegen dieser muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer darbringen, für Sünden. Und es nimmt einer nicht sich selbst die Ehre, sondern der von Gott Gerufene erhält sie, ganz so wie auch Aaron. So verherrlichte auch der Christus nicht sich selbst, hoher Priester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. So wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, der, indem er in den Tagen seines Fleisches beides flehen und bitten mit starkem, lautem Rufen und Tränen dem darbrachte, der ihn vom Tode zu retten vermochte. Und erhört wurde wegen seiner gewissenhaften Einstellung oder seiner Gottesfurcht. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam kennenlernte und zum Ziel gebracht wurde er allen, die ihm gehorchen. Urheber eines ewigen Heils, feierlich angeredet von Gott als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Wir werden in diesem Brief der Hebräer ganz besonders dazu aufgerufen, Jesus als jemand zu betrachten, der höher gestellt ist als einige Personen oder auch als die Engel. Jesus, der alle Voraussetzungen erfüllt, um Gottes Wirken an uns, um Gottes Plan an uns zu erfüllen. Und das Thema über den heutigen Text, den heutigen Abend ist Jesus, der vollkommene Hohepriester. Jesus, der vollkommene, einer, der vollkommen ist, einer, der ohne Fehler ist, einer, der wirklich das Ganze, den ganzen Gedanken Gottes, wer ein Hohepriester sein sollte, voll und ganz erfüllt. Es gibt keinen anderen, der diese Aufgabe so erfüllen kann wie Jesus Christus. Und nun erwähnt der Schreiber des Hebräerbriefs im ersten Vers und sagt und beschreibt, wie ein Hohepriester sein sollte. Der Hohepriester muss erstens ein Mensch sein. Er muss von Menschen genommen sein, haben wir gelesen. Denn jeder hohe Priester wird aus der Reihe von Menschen genommen und wird für Menschen bestellt in den Sachen, die Gott betreffen, damit er darbringe beides, Gaben und Opfer für Sünden. Wenn wir uns erinnern an das, wie das Kapitel 4 endet, so sehen wir, dass der Schreiber einfach seinen Gedanken fortführt. Wir haben gelesen, Kapitel 4, Vers 16, ich lese den Vers nochmal. Lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und weil das so ist, weil wir mit freiem Mut, weil wir ohne irgendwelche Hemmungen zu haben, ohne Angst zu haben, weil wir so frei zu diesem Thron der Gnade hinzutreten dürfen, deswegen schreibt der Hebräerbriefschreiber diese Worte. Denn, und dann schreibt er, wie der Hohepriester sein sollte, seine Qualitäten. Denn jeder Hohepriester wird aus der Reihe von Menschen genommen und wird für Menschen bestellt. Wer ist ein Hohepriester? Was war seine Aufgabe? Ich denke, ihr könnt euch frei melden oder frei aus den Reihen sprechen. Ich denke, wir kennen doch, obwohl wir nicht Juden sind und in der Sache nicht so gut bewandert sind, denke ich, kennen wir die Aufgabe eines Hohepriesters. Wer war ein Hohepriester? Wozu wurde Aaron erwählt? Was sollte er im Volk tun? Welche Aufgabe hatte er? Er sollte Opfer bringen. Richtig. Opfer bringen. Was war seine eigentliche Aufgabe? Nicht nur opfern, sondern er sollte vermitteln. Ja? Er sollte ein Mittler sein. So, und dieser Hohepriester, haben wir gelesen, der wird aus der Reihe von Menschen genommen. Warum wird er aus der Reihe von Menschen genommen? Es könnte ja irgendein höheres Wesen sein, das Gott auserwählt und sagt, dieses Wesen wird jetzt euer Mittler sein. Warum musste so ein hoher Priester von Menschen genommen sein? Denn Gott legt offenbar einen großen Wert darauf, dass dieser hohe Priester, Jesus Christus, unbedingt Mensch gewesen sein sollte. Warum muss ein hoher Priester Mensch gewesen sein? Er musste mitfühlend sein. Ja, bitte. Ja, richtig. Ich war ein bisschen zu schnell. Ich habe nicht lange genug gewartet. Also er musste mitfühlen können. Ja? Ein Mensch kann mit einem anderen Menschen mitfühlen. Ich denke, ein Hohepriester wurde von Gott eingesetzt, auch nicht einfach so, weil er jetzt so eine hohe Stellung im Volk hatte, vorher schon, sondern es war eine gezielte Auswahl Gottes, eines Menschen, der mitfühlen konnte, der ein wirklicher Mittler war zwischen Menschen und Gott. Ich denke, ich kann mir so schlecht vorstellen, dass so ein Hohepriester dann vor dem Altar stand und Menschen kamen und wollten etwas opfern für ihre Sünden und der dann sagte, kommst du schon wieder her, machst du mir Mühe, hast du schon wieder was angerichtet? Können wir uns kaum vorstellen, dass ein Hohepriester so etwas getan hätte. Er konnte mitfühlen. Er, haben wir gelesen, er musste erst für seine eigenen Sünden sogar opfern. Ein Priester ist ein Mittler, der vermittelt. Er vermittelt die menschliche Seite mit der göttlichen Seite. Das Empfinden eines Menschen war ihm nicht fremd. Jesus konnte zweitens, ich denke mal, Jesus musste unbedingt Mensch werden, um Hohepriester zu werden, damit er seinen Leib selbst als Opfer darbringen konnte. Deswegen musste der göttliche Hohepriester unbedingt erst Mensch werden. Dann haben wir die Seite Gottes. Gott musste ja auch vertreten vor den Menschen. Warum musste er Gott vertreten vor den Menschen? Und ich denke, Geschwister, das ist das, was uns oft entgeht im Alltag. Das geht mir oft so, deswegen erwähne ich das. Es dreht sich sehr schnell und wenn wir nicht aufpassen, viel zu schnell alles um mich selbst. Darum, wie geht es mir? Wer wird diese Aufgabe erledigen? Wie komme ich schnell aus dieser Sache heraus? Ich habe eine Schwierigkeit und ich möchte aber nicht diese Schwierigkeiten haben. Ich muss aber schnell raus aus dieser Schwierigkeit. Und dann wird jemand angefleht und angebetet und getan, damit meine Sache sich erleichtert. Aber ich denke, hier wird der Nachdruck, mit Nachdruck auf etwas anderes hingewiesen. Und zwar geht es hier um die Sache Gottes. Gott ist derjenige, der im Mittelpunkt des ganzen Universums steht. Gott ist derjenige, um den es eigentlich geht. Und deswegen sollte so ein Mittler zuallererst, als erstes, sollte er Gottes Sache vertreten im Volk. Zuallererst, so wie es auch in unserem Leben sein sollte, ist Gott selbst der Mittelpunkt unseres Lebens. Zuallererst. Und dann erst unsere Angelegenheiten. Die Angelegenheiten Gottes in der Welt zu verwirklichen, ihn zu verherrlichen, ihm Ehre zu bringen, sündlos zu leben, heilig zu leben, um ihm Ehre zu bringen. Das ist die Hauptaufgabe eines Christen. Darum sollte sich alles drehen. Es ist jetzt die Begründung für Vers 16 aus Kapitel 4. Lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Wir treten irgendwo hinzu. Es ist ein Thron, es ist nicht etwas Niedriges, keine Bank, sondern es ist ein großer Thron. Und wenn wir jetzt Offenbarung lesen, so merken wir, es ist unbeschreiblich. Gott ist unbeschreiblich. Sein Thron, seine Herrlichkeit ist unbeschreiblich groß. Und lasst uns also hinzutreten zu diesem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Aber es geht immer noch um Gott. Es geht um ihn. Es geht um seine Herrlichkeit. Als zweites möchte ich erwähnen, der hohe Priester, der Schreiber spricht immer noch von einem menschlichen hohen Priester. Ja? Diese ersten vier Verse spricht er von einem menschlichen hohen Priester, wie er beschaffen oder welche Qualifikationen er aufweisen sollte. Und in Vers 1, letzte Zeile oder letzte Worte, da steht geschrieben, er wird für Menschen bestellt in den Sachen, die Gott betreffen, damit er darbringe beides, Gaben und Opfer für Sünden. Also er, ein Hohepriester, muss seine Aufgaben erfüllen vor Gott. Das ist das zweite Kennzeichen eines Hohepriesters. Die Aufgaben, die er hat, Menschen vor Gott zu vertreten, denke ich, ist eine sehr schwere Aufgabe. Denn das Problem der Sünde ist schon immer sehr groß gewesen. Und ich denke, das Problem der Sünde ist auch in unserem Leben immer noch sehr groß. Ich denke, keiner von uns ist so freimütig, nein, ist so vollkommen geworden, dass er sagen kann, ich lebe jeden Tag, ohne dass ich sündige. Wir wissen, wir sind alle mit Sünde behaftet. Lesen wir Römer 7, der Apostel Paulus, der große Apostel. Und was sagt er von sich selbst? Ja, alles, was ich tun will, das tue ich nicht. Einfach, ich tue es nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Es ist einfach eine Beschreibung dessen, wie wir Menschen geschaffen sind. Und dieses vor Gott zu vertreten, diese Aufgabe zu erfüllen, ist eine schwere, eine wirklich schwere Aufgabe. Ich möchte uns aber ermutigen mit einem Beispiel. Und zwar kommt Petrus zu Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Ist siebenmal genug? Stellt euch mal vor, siebenmal an einem Tag. Ist viel, ne? Es ist viel. Einmal ist schon viel. Was sagt Jesus zu ihm? Nein, Petrus, nicht siebenmal, 490 Mal. 490 Mal. Unvorstellbar. Wo ist die Ermutigung dabei? Wenn Jesus von Petrus so etwas verlangt, meint ihr nicht auch, dass er diese hohe Messlatte selbst erfüllt? Dass wir selbst zu ihm kommen können. Und wenn es 490 Mal am Tag ist. Wenn Jesus uns diese Aufgabe gibt, dann erfüllt er die allemal. Es ist seine Eigenschaft. Es ist sein Wille. Dafür ist er gekommen. Dafür ist er Hohepriester geworden. Dafür hat er dieses unmenschliche Leiden gelitten, um dieses machen zu können, um uns zu vergeben, auch wenn es 490 Mal am Tag ist. Also die Aufgabe eines, oder die Qualifikation eines Hohepriesters, eines menschlichen Hohepriesters war, in Vers 1 haben wir gelesen, er soll Mensch sein, und zweitens, er soll bestimmte priesterliche Aufgaben erfüllen. Und zwar soll er auch solche vertreten, die geirrt haben, und solche, die wissend gesündigt haben und solche, die unwissend gesündigt haben. Und wir lesen Vers 2 und 3. Als einer, der in rechtem Maße Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit angetan und behaftet ist. Und wegen dieser muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer darbringen für Sünden. Ich weiß nicht, wie es uns geht, wenn Menschen wissend sündigen, wenn ich selbst wissend sündige. Nicht so, dass ich dann sage, im Voraus sage, Herr, du wirst mir das schon vergeben. Aber ich kann nicht anders, ich werde jetzt sündigen. Nein, einfach, es ist mir passiert. Ich weiß, dass es Sünde ist. Es ist mir passiert, Herr. Bitte vergib mir nochmal. Und nochmal. Einfach, weil ich zu schwach bin, um dieser Sünde zu widerstehen. Oder es kamen bestimmt auch viele Menschen, denen ist es später eingefallen, es ist Sünde gewesen und ich muss jetzt opfern für diese Sünde. Und der Hohepriester stand da und hat dieses Opferlamm geschlachtet und da wurde dieses geopfert. Beides darf vor Gott gebracht werden. Beides hat der Hohepriester vor Gott verrichtet. Da als drittes möchte ich erwähnen, ein Hohepriester musste unbedingt von Gott ernannt werden, Vers 4. Und es nimmt einer nicht sich selbst die Ehre, sondern der von Gott Gerufene erhält sie. Ganz so wie auch Aaron. Ich denke, also der Ausleger, den ich sehr schätze, Arnold Fuchtenbaum, schreibt, es gab zur Zeit Jesu schon viele Priester, Hohepriester, die selbst ernannte Priester waren. Ich weiß es nicht, inwieweit das stimmt. Es muss wohl stimmen, wenn man die Geschichte der Leiden Jesu anschaut, muss es wohl so gewesen sein. Aber wir lesen hier, dass ein echter Hohepriester unbedingt die Autorität von Gott bekam, so wie Aaron sie bekommen hat. Er bekam sie von Gott und das ist die vierte Eigenschaft, die ein Hohepriester erfüllen muss. Gott muss ihn ernannt. Wir sehen zum Beispiel zur Zeit Mose, Korah widersteht und sagt, nein, nicht nur Aaron ist derjenige, der Priester sein darf, sondern ich auch. Und da widersteht Gott ganz klar und ihn verschlingt die Erde. Wir sehen, Saul wollte auch einige Priestertätigkeiten verrichten und wurde bestraft dafür. Auch der König Usia wurde mit Aussatz bestraft, weil er auch opfern wollte. Gott ernennt einen Priester. Gott ernennt einen Hohepriester. Es ist einfach etwas, was kein Mensch sich selbst nehmen kann. Und jetzt kommen biblische Beweise dafür, dass Jesus Christus derjenige ist, der wirklich ein vollkommener Hohepriester ist. Er erfüllt diese Aufgabe voll und ganz. Ihm können wir uns ganz anvertrauen. Es ist ein Hohepriester, der all diese vier Punkte erfüllt, voll und ganz. Er ist ein besserer Hohepriester, als Aaron es gewesen ist. Jesus, derjenige, der jetzt im Himmel ist und uns vertritt. Jesus erfüllt die Anforderungen eines Hohepriesters. Jetzt übergeht der Schreiber von den Qualitäten eines menschlichen Hohenpriesters und beschreibt Jesus. Und das ist der bessere Teil unserer heutigen Liebebetrachtung. Einfach, weil es unseren Herrn beschreibt, der unser Hohepriester geworden ist. So, wir lesen jetzt Vers 5. So verherrlichte auch der Christus nicht sich selbst, Hohepriester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Wo sagt Gott diese Worte? Ich denke, Sie haben Bibel in der Hand und Sie werden auch Parallelstellen schon nachgeschlagen haben. Kennen Sie die Stelle, wo Gott dieses sagt? Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich geboren. Psalm 2, Vers 7, richtig. So verherrlicht auch der Christus nicht sich selbst, Hohepriester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn. In welcher Zeit in der Heilsgeschichte könnte Gott dieses gesagt haben? War das vor Erschaffung der Welt? War das vielleicht bei seinem Kommen auf die Erde? War das nach seinem Weggang von der Erde? Was meinen Sie? Wann ist dieses geschehen? Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich geboren. Es geht um einen Zeitpunkt. Er sagt, heute habe ich dich geboren. Natürlich gibt es viele Menschen, die entwickeln Lehren dazu und sagen, Jesus ist ein Geschaffener, Jesus ist ein Geborener. Ich denke, wenn wir die Bibel betrachten, und mir ist sehr zur Hilfe geworden, die Auslegung von Arnold Fruchtenbaum, auch einige andere Ausleger. Wenn wir jetzt zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 33 aufschlagen. Ich möchte mit euch zusammen diese Verse lesen. Apostelgeschichte 13, Vers 33. Und wir sagen euch die gute Botschaft, die den Vätern zuteil gewordene Verheißung. Gott hat diese für uns, ihre Kinder, zur Erfüllung gebracht, indem er Jesus zur Auferstehung brachte. Es geht um die Auferstehung Jesu. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben ist, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Die Apostel bringen dieses in Verbindung und sagen, die Auferstehung ist der Zeitpunkt, wo Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Eine andere Stelle, Offenbarung 1, Vers 5. Jesus wird angesprochen als Erstgeborener von den Toten. Ja, es geht um eine Geburt. Wenn von einer Auferstehung gesprochen wird, wird meistens von einer Geburt gesprochen. Offenbarung 1, Vers 5. Er ist der treue Zeuge, es wird Jesus beschrieben. Ne? Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Fürst über die Könige der Erde. Denn der, dem, der uns liebte und uns durch sein Blut von unseren Sünden wusch. Also ist der Zeitpunkt der Auferstehung der Zeitpunkt der Geburt des Hohenpriesters. Jesus. Und diesen Zeitpunkt, den beschreibt der Verfasser des Hebräerbriefes. So verherrlichte auch der Christus dich, sich selbst Hohepriester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Es ist der Anfang der Verherrlichung. Das fällt uns auf, ja? Es ist der Anfang der Verherrlichung. Ich finde, eine sehr, sehr passende Stelle dazu ist Philipper 2. Da wird uns ganz klar dargestellt, wie Jesus gelitten hat, wie er erst aus in der Herrlichkeit gewesen ist, wie er runtergekommen ist und sich erniedrigte. Und wirklich wurde der Kleinste unter uns, er wurde sogar zu einem Knecht. Also zu einem Menschen der untersten Klasse. Und dann verherrlicht Gott ihn. Und er wird herrlich gemacht. Jesus ist derjenige, der beides kennenlernte. Die Herrlichkeit im Himmel, aber auch die völligste Erniedrigung hier auf der Erde. Aber dann auch wieder die größte Herrlichkeit, die es geben kann. Deswegen lesen wir so, verherrlichte auch der Christus nicht sich selbst, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte. Und dann wird das beschrieben, wie Gott ihn verherrlicht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Jetzt das zweite Zitat ist aus dem Psalm 110. Wenn wir jetzt Vers 6 lesen, so wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Diese zwei Zitate gehören zusammen. Also ist der Zeitpunkt der Geburt Jesu, also seine Auferstehung, in diesem Sinne gemeint, und seine Priesterwerdung ein Zeitpunkt. Jesus wird zum Hohepriester ernannt, er wird verherrlicht ab dem Zeitpunkt, wo er auferstanden ist von den Toten. Hier wird er von Gott ins Hohepriesteramt gesetzt. Jesus ist derjenige, der seine hohe Priesterschaft antritt. Gott verherrlicht seinen Sohn. Und wir sehen diese drei Stadien in der Existenz Jesu, ja, wie ich schon gesagt habe. Das ist der Weg der Verherrlichung Jesu. Ich komme nicht umhin, ich muss wahrscheinlich auch Philipper 2 aufschlagen. Ich finde, das ist eine ausgezeichnete Stelle, um dieses nochmal zu bekräftigen. Philipper 2. Ich lese von Vers 6. Der, als er sein Dasein in der Gestalt Gottes führte, also das ist die Herrlichkeit, wo er vorher war, ja? Philipper 2, Vers 6. Der, als er sein Dasein in der Gestalt Gottes führte, es nicht als ein an sich zu reißendes erachtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, er nahm nämlich die Gestalt eines leibeigenen Knechtes an, wurde den Menschen gleich und in der äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Er wurde nämlich gehorsam bis zum Tode an einem Kreuz. Darum erhöhte Gott ihn, auch über alle, über die Maßen, und gab ihm einen Namen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, derer im Himmel und derer auf der Erde und derer unter der Erde. Und jede Zunge das Bekenntnis zum Ausdruck bringe, dass Jesus Christus Herr sei, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Wenn wir heute betrachten, ist das noch lange nicht so. Es sind noch sehr viele Menschen da, die Jesus feindlich gesinnt sind. Sehr viele Menschen verachten ihn. Die Herrlichkeit, die er einst haben wird, die ist noch nicht in vollem Maße da. Die Herrlichkeit bei den Menschen, meine ich jetzt. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, schreibt der Apostel Paulus, und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Jetzt stellen wir uns mal vor, Menschen, die wir kennen, die nicht Christen sind, die Atheisten sind. Ich denke, jeder kennt solche Menschen. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Mensch sich hinknien wird und Jesus anbeten wird? Oder ihn anrufen wird, ihn als Herrn bezeichnen wird? Es ist manchmal schlecht, ganz schwer vorstellbar. Aber diese Herrlichkeit wird Gott ihm geben. Diese Herrlichkeit wird kommen. Wo alle Wesen auf der Erde, alles, was überhaupt etwas ausdrücken kann, wird Jesus als den Herrn anerkennen. Wie gut, wenn wir es schon heute tun, dann wird es nachher für uns kein Zwang sein. Dann wird das nachher für uns einfach die Herrlichkeit sein, die wir mit ihm selbst erleben. Dann werden wir uns mit unaussprechlicher Freude mitfreuen über die Herrlichkeit, die dieser Hohepriester bekommt von seinem Vater. Aber wehe dem, der es jetzt nicht tut, der muss es dann tun. Und er wird nicht anders können. Diese vier Punkte, die wir am Anfang durchgegangen sind, ja, Jesus muss Mensch sein, er muss wie Mensch fühlen, er muss Mitgefühl haben, er muss von Gott ernannt sein. Und noch ein Punkt, der ist mir jetzt gerade entfallen, der muss seine priesterliche Aufgaben erfüllen. Ne? Diese vier Punkte, die werden hier auch erwähnt. Die erwähnt der Hebräerbrief auch hier, Hebräerbriefschreiber auch hier, aber nicht in der Reihenfolge. Und der erste Punkt, der hier dann eben erwähnt ist, ist, dass Gott, ich lese es nochmal, dass Gott ihn einsetzt. Ja? Gott gibt ihm die Ehre. Gott verherrlicht ihn. Jesus bekommt diese Ehre. Er nimmt sie sich nicht selbst, sondern Gott gibt sie ihm. Und wir haben gelesen, so wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ich denke, wir werden über diese Ordnung später noch mehr sprechen, wenn Kapitel 7 kommt, Hebräerbrief. Aber nur mal eine Frage im Voraus. Kann jemand sagen, wieso die Ordnung Melchisedeks hier hineinkommt? Kann es jemand ganz frei sagen? Warum wird hier die Ordnung Melchisedeks erwähnt? Warum in diesem Zusammenhang? Welchen Status hat denn Melchisedek im Volk Israel? Ja, er war ohne Vater und ohne Mutter, wird gesagt. Also, ja, man weiß sein Herkommen nicht, ja? Welchen Status hatte er? Er wird höher geachtet, ja, als der Stamm Levi, weil Abraham ihm Gaben gab. Ja? Der Melchisedek wird als höher angesehen in seiner Priesterschaft als der Stamm Levi. Aber hier wird gesagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das heißt, so viel höher wie Melchisedek geachtet wird, als der Stamm Levi, als die Priesterschaft in Israel, so viel höher ist Christus geachtet worden. Er kommt ja nicht aus dem Stamm Levi, er kommt aus dem Stamm Juda. Aber so einen höheren Rang nimmt Christus ein. Wir lesen auch weiter in Vers 7. Der, indem er in den Tagen seines Fleisches beides flehen und bitten mit starkem, lautem Rufen und Tränen den darbrachte, der ihn vom Tode zu retten vermochte und erhört wurde wegen seiner gewissenhaften Einstellung oder wegen seiner Ehrfurcht, mag es bei jemandem stehen. Jetzt wird wieder beschrieben, wie Jesus sich erniedrigte. Es ist unvorstellbar, Schwester. Jesus ist in der Herrlichkeit. Und wir lesen von ihm, er schuf alles durch sein Wort. Alles, was wir sehen, alles, was wir haben, wo wir drauf stehen, wo wir drauf laufen, die Bausteine, die wir benutzen, um zu bauen, die Bäume, die Tiere, alles, was da ist, ist durch sein Wort, durch das Wort Jesu geschaffen. Das ist noch nicht alles. Ich erinnere mich an die Tage, als der Bruder hier war und die Planeten aufgehangen hat. Wisst ihr noch, wovon er gesprochen hat, wie viele tausende Milliarden und noch mehr Sterne es gibt? Es ist alles von ihm geschaffen und es läuft ihm nicht aus dem Ruder. Er wusste auch ganz genau, dass dieser Asteroid da bei Chelyabinsk runterfallen wird. Es ist so von ihm geschaffen. Er hat alles in seiner Hand, alles. Wenn ich überlege, dass keine Schneeflocke der anderen gleicht, es ist alles geschaffen von ihm. Es ist ihm nicht zu viel, unsere Haare zu zählen. Es ist einfach etwas, was wir nicht begreifen können, Geschwister. Und dieser Jesus kommt auf diese Erde und wir haben gelesen, Vers 7, der in indem er in den Tagen seines Fleisches beides flehen und bitten mit starken lauten Rufen und Tränen den darbrachte, der ihn vom Tode zu retten vermochte. Was tut er? Er brauchte nur ein Wort zu sagen und das geschah. Und hier muss er bitten. Hier muss er flehen. Hier muss er mit starkem lauten Rufen, wird übersetzt und eingestellt, mit Schreien. Dieser Schöpfer, dieser Allmächtige, erniedrigt sich so tief, um uns dieses Heil zu geben. Mit ganz starkem Rufen und Flehen. Jesus war bereit, den Stand anzunehmen. Jesus war bereit, so schwach zu werden. Er legte seine Allmacht einfach willentlich ab, seine Allmacht, alle Dinge tun zu können. Und wird in so eine Person umgewandelt, in einen Menschen, der wirklich nichts ausrichten kann und er fleht. Ich denke, hier wird ganz besonders der Abend, die Nacht in Gethsemane erwähnt, ja, wo Jesus auf den Knien liegt und bittet und bettelt. Bettelt möchte ich erwähnen, möchte ich betonen. Herr, Vater, wenn es möglich ist, es war nicht möglich, wirklich nicht. Wenn es möglich wäre, hätte Gott es getan, aber es war nicht möglich. Und dieser allmächtige Schöpfer liegt auf den Knien und schreit und bittet und bettelt. Ich denke, uns sollte dieses unseren Jesus doch viel teurer werden lassen in uns. Das Heil, das wir bekommen haben, ist nicht einfach so geschehen. Er saß nicht so bequem auf einer Bank und sagte, ja gut, jetzt ist die Rettung da. Es bedurfte ganz schön viel Tränen, ganz schön viel Schweißtropfen und Blutstropfen, damit wir hier sitzen können und froh sein können in dem, was wir sind. Jesus wird abhängig von seinem Vater. Ich sehe gerade, uns läuft die Zeit davon, wir müssen weitergehen. Eine Frage an uns. Jesus fleht, Jesus bittet. Ist es ein Zeichen von Unglauben, wenn wir laut flehen und immer wieder bitten und betteln? Was mit dir? Sieht so Unglaube aus? Sieht so Zweifel aus? So sieht Menschsein aus. Ich habe die Auslegung von Herbert Janssen gehört und er erwähnt dieses. Es war mir so treffend gesagt. Was meint ihr, jemand, der nicht glaubt, würde er so beten? Nein. Nur jemand, der glaubt, nur jemand, der weiß, es gibt da jemanden, es gibt Gott, es gibt meinen Vater, der wird mir helfen. So einer kann auch betteln. So einer kann auch immer wieder bitten und flehen, weil er weiß, da ist jemand, der hört mich. Und Jesus tut dies. Wir lesen weiter. Obwohl er zu retten vermochte und erhört wurde wegen seiner gewissenhaften Einstellung. Gott erhört ihn. Er wurde nicht von dem leiblichen Tod errettet, nein. Das war die Vorsehung Gottes. Aber Gott hat ihn erhalten. Gott hat ihn zum Hohepriester gemacht. Und wenn wir die Verse jetzt weiterlesen, wir haben gelesen, er wurde erhört wegen seiner gewissenhaften Einstellung, wegen seiner Ehrfurcht. Jesus, seine Einstellung war, und wir lesen das im Garten Gethsemane, er sagt immer wieder, Vater, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und weiter lesen wir, wieso er das sagt, ja? Vers 8. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam kennenlernte. Ja, Entschuldigung, ich habe in die falsche Richtung gedrückt, wahrscheinlich. Jetzt ist es ganz aus. Ja, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam kennenlernte. Er musste Gehorsam kennenlernen. Kannte er den Gehorsam nicht? Wir kennen das als unsere Kinder einfach, wenn es unser Sohn ist, dann weiß er, was Gehorsam ist, normalerweise. Wieso war er Sohn und trotzdem musste er Gehorsam kennenlernen? Geschwister, ihr könnt euch gerne beteiligen. So viel Zeit haben wir noch. Ich denke, das kommt daraus, was wir eben gesagt haben, ja? Jesus war einfach Sohn, und Sohn heißt im griechischen oder in dem römischen Recht, ist ein Sohn jemand, der die gleichen Rechte hat wie sein Vater. Solange der Sohn Kind ist, kann der Vater mit dem Kind machen, was er will. Das ist praktisch, er hat keinen Unterschied, es ist kein Unterschied zwischen ihm und dem Knecht, lesen wir. Aber sobald er zum Sohn ernannt wird, so wie ich weiß, war das mit 16 Jahren nach römischem Recht, hatte er die gleichen Rechte wie sein Vater. Das heißt, er war das, was sein Vater war. Deswegen waren die Juden so empört, wenn Jesus sagte, er ist mein Vater, ich bin sein Sohn. Du machst dich selbst zu Gott, sagten sie. Und hier lesen wir, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam kennenlernte. Jesus brauchte nicht gehorsam sein in der Ewigkeit vorher. Wozu auch? Ja, er war der Schöpfer. Er lebte mit seinem Vater, dem Heiligen Geist, in der Dreieinigkeit. Er kannte den Gehorsam nicht. Sie waren sich einig. Da brauchte keiner dem anderen gehorsam sein. Und hier lernt Jesus das kennen. Hier lernt er es kennen, was es heißt, gehorsam zu sein. Obwohl ich den Willen habe zum Leben, Herr, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hier lernt er gehorsam. Und somit ist er ein rechter hoher Priester und er weiß, wie Menschen sich fühlen. Er weiß, was ein ohnmächtiger Mensch fühlt und der sich fügen soll in die Allmacht Gottes. Er weiß es. Das ist ein Trost für uns. Er weiß es. Er kennt deine Lebenslage, er kennt meine Lebenslage. Und er kennt das, was dich bewegt. Er kennt das alles, aber er kennt auch Gottes Seite. Und deswegen ist es so gut, dass er unser hoher Priester ist. Er ist der richtige Mittler. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein, und er weiß, was es heißt, Gott zu sein. Ja, es zeigt seine Menschlichkeit. Ich gehe weiter. Er erfüllt die Funktion eines Hohepriesters. Verse 9 und 10. Und zum Ziel gebracht wurde er allen, die ihm gehorchen, Urheber eines ewigen Heils. Feierlich angeredet von Gott als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus erfüllt die priesterliche Funktion heute. Ich denke, wie gut es ist, dass wir ihn zum hohen Priester haben. Wie gut, dass der Hebräerbriefschreiber dieses einflechtet in seine Ausführungen. Jesus ist derjenige, der hohe Priester ist, der es vollkommen ausfüllen kann. Ich werde gerettet, nur dadurch, dass er zum Hohepriester wurde, gemacht für mich. Und zum Ziel gebracht wurde er allen, die ihm gehorchen, Urheber eines ewigen Heils. Warum gehorchen? Gehorchen wird, ich werde jetzt die Bibelstelle nicht nennen, gehorchen wird in der Bibel oft mit Glauben, fast in einem Atemzug genannt. Alle, die ihm gehorchen im Glauben. Das heißt, die alle, die ihm gehorsam sind, in dem, dass sie glauben, die führt er zum Heil. Das ist der Weg Gottes für uns. Das war sein Ansinnen, warum er seinen Sohn schickte auf diese Erde, damit er durch all diese Schwierigkeiten, durch die Leiden ging, damit er erhöht wurde, damit er zum hohen Priester wurde. Vielleicht nur eine Stelle zum Gehorsam. Johannes 6, Vers 29, da steht geschrieben, ihm zu glauben, das heißt gehorsam zu sein. Wir können das vielleicht zu Hause nachlesen. Johannes 6, Vers 29. Wir sind aufgerufen, Jesus zu gehorchen. Wir sind aufgerufen, ihm zu glauben. Uns ist Jesus dargestellt als einer, der voll mit uns mitfühlen kann. Jesus ist jemand, der durch die tiefsten Tiefen in dieser Welt gegangen ist. Der bitten musste, der flehen musste mit anhaltendem Schreien. Der durch die tiefste Not gegangen ist, der sogar getötet wurde für uns. Er kennt unsere Lage. Er weiß, was es heißt, gehorsam zu sein. Er weiß, was es heißt, anfechtbar zu sein. Er weiß, was es heißt, verhelligt zu werden. Das steht uns doch bevor, Geschwister. Das steht uns bevor. Und er wird uns dahin führen. Er ist der rechte Hohepriester. Möge das uns in unserem Alltag begleiten. Ich wünsche es uns einfach, dass alle Lebenslagen, die wir erleben, uns darauf hinweisen, uns immer wieder daran erinnern. Ich habe einen Hohepriester. Wir haben gesungen, ich habe einen Mittler und Fürsprecher droben, dass Freundschaft und Liebe auf Erden nichts gilt. Warum könnte ich diesen Herrn, diesen Heiland recht loben? Möchten wir auch ihn, oder ich rufe uns jetzt auf, dass wir aufstehen und ihn anbeten. Ihn, unseren Hohenpriester, der dies alles für uns getan hat.